Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe es am Anfang schon gesagt, am 10. Sonntag nach Trinitatis, also heute wird der Sonntag Israel-Sonntag genannt. Schon seit dem 16. Jahrhundert wird an diesem Tag das Verhältnis der christlichen Kirchen zum Gottesvolk Israel bedacht. Dieser Sonntag bot sich dafür an, weil er nah an dem jüdischen Trauertag lag, dem 9. Tag im jüdischen Monat Av. Am Gedenktag Tisch B'Av wird in den jüdischen Gemeinden der großen Katastrophen der jüdischen Geschichte gedacht, wie zum Beispiel der Zerstörung des ersten Tempels bis hin zur Shoah. Der christliche Israel-Sonntag hatte bis vor wenigen Jahren, möchte ich sagen, eine eindeutige Prägung. Im Zentrum stand der Versuch, dem jüdischen Leiden dadurch Sinn abzugewinnen, dass es mit dem Ungehorsam des Volkes Israel gegenüber Gott in Zusammenhang gebracht wurde. Das Leid der Juden wurde als göttliche Strafe verstanden. Es ging sogar so weit, dass manche das auch auf die Vernichtung der europäischen Juden bezogen haben. In der Figur Jesu, der über die kommende Zerstörung des zweiten Tempels weint, drückt sich diese Haltung aus. Und dementsprechend legte die Auswahl der Texte und Lieder nahe, dass die Kirche an die Stelle des ungehorsamen Gottesvolks getreten sei. So prägte sich Jahr um Jahr wesentlich in den Kirchen eine antijüdische Denkweise ein, wonach die Kirche, also wir, den Gottesbund mit Israel ersetzen würden. Es hat fast ein halbes Jahrhundert gedauert, bis die Kirchen nach der Shoah Abschied von dieser Vorstellung nahmen und sich zur gleichbleibenden Erwählung Israels bekannt haben. In der Folge wurde dann auch versucht, diesem Sonntag, dem Israel-Sonntag, eine neue Prägung zu geben, indem Texte und Lieder ausgewählt wurden, die uns helfen sollen, unsere antijüdische Prägung zu verlernen. Und einer dieser Texte ist das Evangelium, was wir gerade gehört haben. Es ist ein wirklich besonderer Text, den wir da gehört haben, denn er macht eindrücklich deutlich, dass Jesus ein jüdischer Schriftgelehrter ist. Er wird hier von dem Schriftgelehrten als Lehrer angesprochen und in ein Gespräch entwickelt. Und hier ist es wirklich ein Lehrgespräch unter Gleichberechtigten und nicht wie bei Matthäus. Dort wird es gerahmt, bei Lukas ebenso, dass dieser Schriftgelehrte Jesus nur anspricht mit bösen Absichten. In dieser Unterstellung von bösen Absichten spiegelt sich die Polemik, also die Feindschaft zwischen Christen und Juden wider, die zur Trennung von Kirche und Synagoge geführt hat und die das Neue Testament mitgeprägt hat und damit auch später den christlichen Antijudaismus. In unserer Lesung hingegen, Markus ist ja das jüngste Evangelium, wird ganz deutlich, dass Jesus ein ganz normaler jüdischer Schriftgelehrter ist. Einer, der die Kunst der jüdischen Gesprächskultur beherrscht. Wenige Worte genügen, um ganze Stränge der Erinnerung aufzurufen. Zum Beispiel hier die Frage nach dem höchsten Gebot. Jesus antwortet: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Also das Schema Israel, was auch als das Glaubensbekenntnis Israel bezeichnet wird. Es sind jene Worte, mit denen Mose mit Blick auf das gelobte Land, das er selbst nicht betreten wird, seinem Volk einprägt, was es zum Gottesvolk macht. Nur wenn es hört, wenn es auf den einzigen Gott hört, den Gott, von dem es erwählt wurde, nur dann wird es Zukunft im gelobten Land haben. Nur wenn Israel der Tora gemäß lebt, wenn es die 613 Gebote und Verbote sich gefallen lässt, ist es und bleibt es Gottes erwähltes Volk. Und deshalb ergibt sich dann die Fortsetzung dieses Satzes von selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Mit anderen Worten, wenn die Identität des Volkes Israel einzig und allein davon abhängt, dass es dem Bund treu bleibt, den Gott mit ihm geschlossen hat, dann müssen alle das unbedingt mit unbedingter Hingabe tun. Die Gegenprobe zu dieser Hingabe hat Martin Luther formuliert, als er sagte: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Aber was genau meint ihr jetzt Gott lieben in diesem Zusammenhang? In unserer Zeit verstehen wir ja unter Liebe oft romantische Liebe, also Gefühle, die ein anderer Mensch bei mir auslöst. Wenn ich ihm zugetan bin, ihn halt liebe, dann sagen wir, das ist Liebe. Hier bei dem Verhältnis zu Gott geht es natürlich bei Liebe nicht unbedingt um Schmetterlinge im Bauch oder um körperliche Sensationen. Gott hat sich sein Volk eben nicht erwählt, weil es besonders liebenswert ist. Es geht um einen ganz anderen Zusammenhang, nämlich um den von Hören und Gehorchen. Oder genauer gesagt, von Hören und dann tun, was man gehört hat. Richte dein Leben an dem aus, der sich deiner erbarmt, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, der sich mit dir verbündet und der dir Weisung für das Leben im Gottesbund gegeben hat. Das meint Gott lieben. In diesem Sinne lässt sich auch die Fortsetzung verstehen, mit der Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein größeres Gebot als dieses. Was Jesus hier wieder zitiert, stammt auch aus der Tora, also den 5 Bücher Mose, wie sie in der Lutherbibel heißen. Ich betone das, weil sich im christlichen Antijudaismus oft die Vorstellung eingerichtet hat, das Judentum würde die Nächstenliebe eben nicht kennen, was offensichtlich falsch ist. Das Christentum ist also nicht allein die Religion der Liebe, und das wird auch an diesem Gespräch deutlich. Allerdings muss man wieder hier aufpassen, wenn es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann meint das nicht Liebe im Sinne der romantischen Liebe. Also, ich bin jetzt nicht aufgefordert, zu all meinen Mitmenschen romantische Gefühle zu entwickeln. Aber ich soll ihnen gegenüber eine Haltung haben, die mein Verhalten prägt, in dem Sinne, dass ich dem Nächsten genauso gerecht werde wie mir selbst. Es ist die Aufforderung, mit meinem Nächsten barmherzig zu sein und mit mir selbst ebenso barmherzig zu sein. Die Handlungsmaxime soll also so sein: Behandle deinen Nächsten so, wie Gott dich selbst behandelt. Als kleine Anmerkung: Damit sollten zwei typische Wege der Selbstsabotage, die wir uns antun, verworfen sein. Einmal, dass wir uns selbst Vorwürfe machen über unser Verhalten, dass wir uns Vorwürfe machen, die nicht dazu führen, dass wir uns in Zukunft besser verhalten, sondern dass wir uns einfach runterreden. Es gibt ja Leute, die ihrem eigenen Selbstgespräch zuhören, ihrem inneren Gespräch, und dann merken, Das tut mir selber nicht gut. Ich mache mich schlechter, als ich bin. Also sei barmherzig zu dir. Das ist die eine Art der Aufforderung. Und die zweite Möglichkeit der Selbstsabotage besteht darin, dass ich immer sage, ich kann ja nicht glücklich sein, weil die anderen. Ja? Also, ich kann nicht für mich sorgen, es müssten die anderen für mich sorgen. Ich kann nicht in meinem Garten sitzen und entspannen, weil der Hahn von dem Nachbarn immer kräht. Ich kann nicht ruhig schlafen, weil... Keine Ahnung, Sie können sich schon das denken, ja? Es ist besser zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gut geht, als immer zu sagen, ach, wenn die anderen doch anders wären, dann würde es mir gut gehen. Und ich finde, das ist auch für unsere Zeit eine heilsame Ansage. Ich will es nochmal anders formulieren. Du musst dich nicht ständig selbst optimieren. Deine Selfies so lange frisieren, bis du das Bild von dir attraktiv und liebenswert findest. Du sollst dich um Gottes Willen mit einem barmherzigen Blick selbst anschauen. Du musst nicht mehr aus dir mehr zu machen versuchen, um dann ständig wie in einem Hamsterrad jenem Ziel hinterher zu hecheln, das dir gar nicht gerecht wird. Wenn du so auch auf die anderen blickst, deinen Nächsten, die du dir nicht ausgesucht hast, dann wirst du auch dem Sog widerstehen können, den es in der heutigen Medienkultur gibt, möglichst gehässigte Kommentare über andere Menschen abzugeben. Du musst deinen Nächsten nicht mögen, aber du sollst ihnen gerecht werden und ihn barmherzig betrachten. Ich will noch was sagen, jetzt hängen ja draußen überall die Wahlplakate. Und das gilt auch für Politikerinnen und Politiker, dass wir, wenn wir da vorübergehen, nicht sagen, wie doof ist das denn, sondern dass wir erstmal sagen, es ist gut, dass sich Menschen überhaupt es wagen, ihr Gesicht in die Straße zu hängen und sich zur Wahl zu stellen, damit wir eine Wahl haben, dass wir das anerkennen. Und dass wir dann bei all den Vorschlägen, die wir hören und die wir vielleicht spontan ablehnen, weil wir denken, wie kann man denn auf so eine Idee kommen, erstmal überlegen, was könnte denn das Ziel sein oder wie könnte das gemeint sein? Also, dass wir dort auch erstmal mit einer grundsätzlichen Haltung der Barmherzigkeit herangehen. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen, aber dass wir doch einen Gedankengang weitergehen und mal überlegen, in welche Richtung könnte das führen? Was könnte denn damit Gutes beabsichtigt sein? Ich komme zurück. Jesus fasst die ganze Tora mit diesen Geboten zusammen, Gott lieben und den Nächsten lieben. Es braucht also nicht mehr als solches Hören und Gehorchen. Und aus seiner Sicht ist deshalb auch der Tempelgottesdienst mit seinen Brand- und Schlachtopfern überflüssig. Es ist eine typische Sicht, die es damals auch im rabbinischen Judentum gab. An die Stelle des Tempels mit seinem Opferkult tritt etwas Neues, die Synagoge als Gebets- und Lehrhaus. Und bis hierher, ich möchte gleich noch einen zweiten Gedanken anschließen, hat der Predigttext uns geholfen, am Israelsonntag uns den Zusammenhang von Christentum und Judentum in Erinnerung zu rufen. Aber natürlich unterscheiden sich Christentum und Judentum. Es gibt ja auch eine Richtung in der evangelischen Kirche, wo die man Philosemitismus nennt, also das semitische liebend im Gegensatz zum Antisemitismus, wo man dann meint, dass das Christentum nichts anderes sei als eine Form des Judentums für Nichtjuden. Aber es gibt auch etwas Spezifisches und das wird hier in diesem Text auch deutlich, was das Christliche ausmacht. Ich zitiere nochmal den Text, da sagt Jesus, da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Mit wenigen Worten wird hier markiert, dass Jesus nicht nur ein toratreuer Jude war, sondern auch eine eigene, neue Botschaft verkörperte, nämlich die von der Nähe des Reiches Gottes. Das Leben im Bund mit Gott ist das eine, das Kommen des Reiches Gottes das andere. Das eine kommt im anderen zum Ziel, zur Vollendung. So sah es Jesus. Das weiß, was die jüdischen Anhängerinnen und Anhänger Jesus wahrnahmen, wie er Kranke heilte, wie er Dämonen austrieb, wie er mit den Ausgegrenzten zu Tisch saß und wie er dadurch das Reich Gottes verkündete. All das ist die große Verheißung in den biblischen Schriften und es erscheint erreichbar nah. Und nachdem einigen der Auferstandenen erschienen war, sahen sie darin die Bestätigung, dass die neue Schöpfung in Christus ihren Anfang genommen hat. Eben das macht sie zu Christen, die neue Ausrichtung ihres Lebens. Von nun an war es nicht mehr notwendig, Jude zu werden, um Christ zu sein. Für Christinnen und Christen gilt, was der Kirchenvater Augustin in dem Satz zusammengefasst hat: Liebe und tu, was du willst. Sie können an dem Gott Israels und seine Bundestreue auch glauben, ohne sich an die Speise- und Kleidungsvorschriften zu halten oder gebunden zu sein. Sie, oder ich möchte auch sagen, wir sind frei in Christus, frei von den Festlegungen, die durch ethnische Herkunft, Geschlecht oder soziale Klasse sich ergeben. Wir sind allerdings auch in Christus nur dann frei, wenn wir den Vater Jesu Christi, den Gott Israels, lieben von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir sind also nicht frei, weil wir ungebunden sind, wie heute ja Freiheit oft verstanden wird, sondern weil sich Gott an uns bindet, leben wir befreit. Barmherzig mit uns und barmherzig mit unseren Nächsten. Amen.